Herzlich willkommen bei der, die das Social Media Podcast Social Vita. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet und in diesem Podcast sprechen wir über all things Social Media. Im ersten Teil sprechen wir heute über das Thema, warum haben wir eigentlich keinen Hund? Und das Thema, wie geht man Urlaub an? Im zweiten Teil sprechen wir heute über die geilsten Dinge, die bei Olympia passiert sind.
Ja, die Top 10 Highlights auf Social Olympia. Das wird gut.
Das hast du schöner gesagt als ich. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Pascal.
Hallo Paulina, lass aber.
Wie geht's dir? Ja, sorry, ich habe vergessen, ich dachte, wir wären beim Intro und nicht bei unserem Teil. Aber wir sind bei unserem Teil, nur nicht beim Intro. Ich habe ein Thema mitgebracht.
Ja, dann schießen Sie los.
Ja. Ich habe das Thema Haustiere mitgebracht. Wir haben ja gesagt, wir wollen auch private Themen mitnehmen und nicht immer im ersten Teil auch über Business-Themen sprechen. Und ich möchte gerne von einem Streit erzählen, den wir letztens hatten.
Das bin ich aber gespannt. Ja. Jetzt kommt der Gossip hier raus. Wir sitzen Gossip nämlich, raus. Das ist der erste Podcast, den wir zu Hause machen.
Wir sitzen zu Hause.
Weil wir beide Corona haben.
Wir haben beide Corona.
Ja, Breaking News. Und und deswegen fühlt sich das auch sehr familiär an. Und ich bin gespannt, was du jetzt hier, Spill the Tea.
Spill the Tea, genau. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau dran. Nee, aber wir haben uns auch letztens ein bisschen in die Haare gekriegt, weil, also, es wissen ja inzwischen alle, dass wir nicht nur Businesspartner sind, sondern auch so PartnerInnen. Und es war eigentlich klar, als wir jetzt angefangen haben zu daten, dass wir gesagt haben, so in 2-3 Jahren holen wir uns einen Hund.
Moment, das war ja für dich klar, das war für mich.
Auch klar, das war abgesprochen. Nein, das
und, sehe ich anders.
Doch,
ich möchte mit meinem Anwalt sprechen, bitte sofort.
Und jetzt kam letztens raus, dass das Thema Hund für dich eigentlich gar nicht in Frage kommt. Das Ding ist, für mich kommt es ja auch eigentlich gar nicht in Frage. Aber ich möchte es einfach mal flaggen, dass ich glaube, so generell ist das, glaube ich, der größte Abstrich, den ich machen muss, um dieses Leben zu führen. Weil ich liebe mein Leben, ich liebe meinen Job, ich liebe Charles & Charlotte. Also mich erfüllt es wirklich so sehr und es macht mir so, so, so viel Spaß, auch wenn es manchmal anstrengend ist und so. Aber also ich würde meinen Job gegen nichts in der Welt tauschen. Aber der größte Sacrifice, den ich dafür machen muss, ist echt, dass ich keinen eigenen Hund haben kann.
Also ganz, ganz kurzer Fun Fact oder Add-on. Während du das sagst und während wir diesen Podcast aufnehmen, befindet sich ein Hund Luftlinie 1 Meter von uns. Also ja. da ist doch ein Hund. Und ja, ich würde sagen, dafür, dass wir keine Hunde wollen, finde ich, haben wir sehr oft Hunde bei uns. In der Agentur sind 24/7 Hunde. Das ist ein Hundezirkus. Das sind nur Hunde. Und hier zu Hause sind auch mehr Hunde als andere Menschen.
Mehr Hunde als andere, ja. Ja. Aber es ist ja was anderes, ob es ein Hund ist, auf den ich aufpasse.
Tust du ja gerade, oder?
Ja, jetzt gerade. Auf Tina. Aber es ist was anderes, ob man einen anderen Hund hat oder ob man auf den Hund aufpasst. So. Und ich weiß ja, ich bin ja auch nicht so unverantwortlich, dass ich sage, ich würde mir einen Hund anschaffen jetzt. Es würde ja funktionieren. Also es kommt ja einfach auch darauf an, irgendwie was für Prioritäten man setzt. Ne?
Ja.
Aber ich habe halt den Anspruch, also ne, don't shop, adopt. Ich würde halt auf jeden Fall einen Hund aus dem Tierschutz wollen. Ich würde wahrscheinlich auch einen problematischen Hund aus dem Tierschutz wollen, der sonst kein anderes Zuhause bekommt. Und da muss man einfach sehr, sehr viel Zeit investieren. Das darf man halt nicht unterschätzen. Und ich bin gerade einfach, oder ich glaube, diese Zeit haben wir einfach gerade nicht. Vor allem, wir sind auch noch ein Paar. Das heißt, wir sind immer beide nicht da, wenn wir unterwegs sind. Dann musst du den Hund abgeben. Dann ist es wahrscheinlich, ich will ja auch dann ein Problemhund, hört sich immer so blöd an, aber halt ein Hund, der irgendwie vielleicht jetzt sonst so nicht ein anderes Zuhause kriegen würde. Selbst wenn nicht, dann, ich hole mir ja keinen Hund, um den andauernd abzugeben. So, und das wäre, glaube ich, gerade der Case. Und das, ja, finde ich irgendwie, finde ich spannend zu teilen, weil das ist ein Sacrifice.
Ja, ich finde, du hast das sehr gut reflektiert, dass da erstmal.
Ich glaube, wären wir beide in einem Boot und du hättest auch so Bock drauf,
ja,
dann wäre es halt eine ganz andere Geschichte. Aber aktuell müsste ich es halt alleine stemmen.
Ja.
Und wir wissen ja schon, wie es ausartet, wenn ich dich mal frage, ob du mit der Tina rausgehen kannst.
Ja. Ja, ich glaube, bei mir ist einfach der Punkt, ich bin halt, du bist ja auch die größte Tierliebhaberin Mittel- und Westeuropas, so. Also dir gibt das ja richtig viel, ne? Pferd, Hund, du bist ja all in.
Orca-Wale.
Ja, Orca-Wale. Ja, genau. Lass uns doch lieber einen Orca-Wal holen. Das wäre doch was. Mhm. Naja, aber auf jeden Fall, deswegen, bei mir ist es so sehr funktional, weißt du? Ich denke mir dann so, oh, okay, für mich beschränkt das meine Freiheit, das ist mehr Verantwortung, ne? Und ich müsste mich da richtig durchringen. Und wenn wir jetzt vielleicht nicht eine Company hätten und aufbauen, die sehr fordernd ist, dann wäre das vielleicht etwas, wo ich sagen würde, hey, ich meine, ich gehe auch gerne da mal mit Tina und dir im Wald spazieren. Warum lachst du? Es ist doch so. Ich genieße das doch. Dann ziehe ich meine Tracking-Sachen an. Wir halten
uns so oft.
Ja, ich komme auch oft mit. Also nicht immer, aber ich komme oft mit. So oft. Ja, weil ich oft das Gefühl habe, dass du es erwartest, dass ich mitkomme und ich will dir dann den Gefallen tun, weil ich weiß, wie wichtig dir das ist. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, warum? Das ist, glaube ich, der Zwiespalt.
Du sagst immer, die stinken, kosten Geld und das ist ich schenke dir unten mehr Aufmerksamkeit.
Genau. Dann habe ich
das Gefühl, Endlich mal hier ein bisschen Gossip.
Ja, du wolltest Gossip raushauen, ja.
Bisschen Spice hier.
Ja, das ist doch gut so. Ja.
Naja, das war auf jeden Fall mein Thema.
Ja, finde ich spannend. Also das Thema Hund to be continued, würde ich sagen. Wir halten euch auf dem Laufenden. To be continued. Ja, wie es weitergeht. Außer du hast es jetzt wirklich als... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unser Leben lang ohne Hund klarkommen. Also das habe ich auch schon abgeschrieben. Nein, ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube nur nicht, dass es gerade die richtige Phase ist. Das
stimmt auch.
So. Ja, was habe ich mitgebracht? Was heißt lame? Wir waren im Urlaub.
Boring.
An sich gar nicht so boring, weil wir haben uns krass gefreut. Genau, dann haben wir den Urlaub verlängert. Das habe ich noch nie gemacht.
Ja,
genau, das klingt erstmal badass und cool, das war aber ein Horror, weil wir einfach Corona so krank hatten, also krank hatten ist übertrieben, aber an dem Tag Peak war und wir dachten, ey, wir haben gar nichts gemacht, jetzt sich zum Flughafen wirklich zu, wie sagt man das denn, zu hieven, viel zu anstrengend, steckst du alle Leute an, absolut unverantwortlich, dann lass lieber hier bleiben, das schön auskurieren, freut sich die Firma, ne? Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren.
Haben wir verlängert,
so, aber halt eher um unseren Krankheitsstand da irgendwie auszubaden. Genau,
man muss aber schon sagen, dass wir auch noch gar nicht richtig angekommen waren.
Ja, genau.
Also man hätte sich halt vielleicht auch irgendwie zum Flughafen schleppen können, aber es war trotzdem, wir hatten irgendwie nur 3 Tage da geplant oder Donnerstag.
Das war auch viel zu kurz, das war total dumm.
Genau, deswegen haben wir verlängert, also ich würde sagen, es waren schon die 2 Gründe. Also A, weil du halt einfach todkrank warst, dann bin ich halt danach krank geworden.
Ja, ich bin halt der First Mover unter uns beiden.
Ja.
Da freue ich mich, das fand ich witzig, ja.
Und der zweite Grund war halt eben auch, dass wir noch gar nicht angekommen waren. Aber, not so fun fact, das war ja so krass auf dem Rückflug. Ich habe, also...
deine Ohren.
Alter, ich habe lange nicht mehr geweint und lange nicht mehr vor Schmerzen geweint. Ich habe vor Schmerzen geweint im Flugzeug. Ich hatte so Panik, dass mir das Trommelfell platzt. Das war so krass. Weil ich hatte war scheiße.
Ja, krank fliegen, irgendwie hätten wir das auch vorher schneiden können, ne? Mhm. Naja, gutes Learning fürs nächste Mal. Vielleicht letztes Learning noch aus dieser Urlaubssache. Also der Urlaub war zu kurz an sich. Also wir haben die letzten Jahre ja sehr, sehr wenig Urlaub gemacht, ne? Weil es ging einfach nicht. So ist das, wenn man gründet. Und jetzt haben wir bewusst gesagt, wir wollen mehr Urlaub machen und hatten dieses Jahr, waren einmal im März weg eine Woche, waren dann in Italien eine Woche und wollten jetzt noch mal ein paar Tage nach Holland. So, dann dachten wir, okay, unser Urlaubskonto ist schon wieder aufgebraucht. Und es war einfach zu kurz, die 3 Tage. Ne? Also ich glaube, ich würde ab sofort immer wieder, also ich würde nicht 3 Wochen am Stück machen, weil ich finde, dann hat man nur ein so ein Highlight im Jahr.
Ja.
Und ich glaube, eine Deep Rest ist auch schon nach kürzeren Tagen. Und dann hast du lieber öfters kürzer als einmal groß.
Woche.
Genau. So, aber das wäre unser, würde ich sagen, unser Ziel für nächstes Jahr. Ja. Mindestens dreimal, viermal eine Woche.
Ich würde richtig gerne mal wieder weit weg. Ich war so, guck mal, ich wollte früher immer viel reisen. Also wir reisen ja viel, aber wir trauen uns dann irgendwie doch nie, die Agentur komplett alleine zu lassen und zu sagen, okay, wir machen jetzt mal 1,5 Wochen Vietnam oder so.
Ja. Kommt noch.
Hätte ich schon mal Bock drauf, vor allem so über Weihnachten oder Silvester, das wäre halt geil, weil da ist eh nicht so viel los. Just saying,
okay. To be continued. Goals. Nice, dann ab in den zweiten Teil.
Der ist richtig geil geworden.
Viel Spaß. Herzlich willkommen, Robert von Jungformat Sports.
Na? Ja, grüße euch. Schöne Grüße nach Berlin.
Willkommen zurück, muss
ich sagen. Ja, stimmt.
Das ist die erste Person, die 2-mal da ist.
Krass, direkt Gold, Robert, Gold für dich.
Ja, auf der dabei sein ist alles.
Sehr cool. Ja, geil, dass es so schnell geklappt hat. Freut uns mega. Wir hatten vor 2 Wochen, also für alle, die zuhören und es noch nicht gehört haben, vor 2 Wochen eine äußerst erfolgreiche, mit sehr viel positivem Feedback behangene EM-Podcast-Session mit dir, wo wir die 10 Highlights der Euro analysiert haben auf Social. Und da das so gut ankam, dachten wir, hey, wir machen das Gleiche für Olympia. Ist doch ein No-Brainer. Und das machen wir jetzt, oder?
Mega, ja. Und vor allem, da wir ja auch irgendwie uns alle um Vielfalt bemühen und bei Olympia deutlich mehr Sport noch zu sehen ist, also unterschiedlicher Sport, finde ich cool, dass wir dem Thema auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit geben.
Ja, safe. Die Euro-Analyse war sehr markenheavy. Ich würde sagen, jetzt weiten wir es ein bisschen aus, werden ein paar Marken dabei sein, wird aber auch viel Content, viel Athletinnen dabei sein. Ja, und haben wir dann, glaube ich, einen ganz schönen Blumenstrauß.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, die Olympics sind ja an sich auch so als Plattform nochmal ganz anders zu verstehen als so ein Fußballturnier, das dann jedes Jahr alle 2 Jahre irgendwo stattfindet. Und ja, ich war auch ganz begeistert. Hatte das zu euch ja schon gesagt im Intro. Ich hatte jetzt irgendwie dank Urlaub die Möglichkeit, so viele Olympia zu gucken wie noch nie in meinem Leben. Das war schon, ich bin immer noch total fasziniert und freue mich auch schon auf die Paralympics jetzt, die ja 2 Wochen schon wieder anstehen.
Ach geil, hast du dir extra wegen Olympia Urlaub genommen? Nee, ne? Das war zufällig.
Nee, das wäre jetzt ein bisschen too much. Also das wäre unfair, das zu behaupten. Aber als es dann losging so mit der Eröffnungsfeier und allem, so, ich hatte nicht erwartet, dass es mich so in den Bann zieht. Und auch so viele andere Menschen tatsächlich. Ja, das war schon krass.
Ja, ich bin auch irgendwie reingestolpert, war auf einmal Feuer und Flamme. Alrighty, dann lass uns gerne die Bälle zuspielen. Möchtest du den ersten Aufschlag machen? Was ist das erste Asset, der erste Paukenschlag, den du mitbringst?
Ja, du hattest ja schon gesagt, beim letzten Mal haben wir super viel über Marken auch gesprochen. Also ja, nicht nur Brands im Sinne von Sponsoren, aber schon sehr viel. Und was ich dieses Mal sehr spannend fand aus so einer Social-Perspektive und auch generell aus so einer Content-Perspektive, waren diese ikonischen Momente bzw. Bilder, die entstanden sind durch die Stadt Paris und den Kontrast zu jugendlichen, modernen oder auch teilweise sehr traditionellen Sport. Also die unterschiedlichsten Venues vom irgendwie Beachvolleyball, Eiffel Tower, die Eröffnung auf der Seine und wie es Paris geschafft hat, diesen Sport auch so über temporäre Sportstätten, was ich dann auch irgendwie ganz cool und positiv fand, in die ganze Stadt zu bringen. Und wie schön es auch ist, wenn so ein Sportfest in einer Stadt dann eben ist. Das fand ich total stark. Und auch so diese Anziehungskraft, die dadurch entstanden ist. Also Menschen, die unglaublich viel Bilder gemacht haben. Ich glaube, dieses Bild von dem Beachvolleyballstadion, das haben wir alle 1 Million Mal gesehen. Aber nicht nur im Fernsehen oder dann in der Zeitung oder auf großen Publisher-Seiten, sondern einfach von unglaublich vielen Menschen, die dann vielleicht auch mit deswegen dahin sind. Und das fand ich total stark. Also, und auch da nochmal so ein bisschen der Reminder für dann wiederum Marken oder jeden, der auf Social unterwegs ist, wie stark die Kraft eines Fotos ist. Also das Format Still auch nochmal, wie groß das sein kann und wie schnell sich das dann auch verbreiten kann. Das fand ich total stark. Also das Thema Stadt, Architektur, Sportvenues und was sich eigentlich auch andere Sportveranstaltungen in Zukunft davon vielleicht auch mitnehmen können. Also zu sehen, wie spannend das sein kann. Wir reden immer alle so über Collabos, aber Sport und Stadt, das finde ich echt cool.
Ja, ja, ich glaube, das können wir 100%ig so unterschreiben. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die da waren.
Ja.
Ich muss sagen, ich hatte echt diesen Moment, dass mir so ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht ist. Ich dachte mir so, verdammt, wie kann es sein, dass ich nicht da war, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte? Also die haben, ein Gespräch war so, hey, okay, du gehst über die Straße und dann ist da in irgendeinem Palais, ist da einfach ein Fechtturnier, ein Fecht-Olympia. Dann wird auf einmal die Straße abgesperrt, weil 2 Stunden später der Triathlon-Fahrradfahren da stattfindet und dann läufst du durch Paris, bist am Eiffelturm und siehst das Volleyballspiel und denkst dir so, diese Energie in dieser Stadt, absoluter Wahnsinn, also von daher bin ich bei dir. Gut gemacht, gut inszeniert. Und ich weiß nicht, das kann man bestimmt nicht so verkaufen, dass es der Purpose ist, aber ich denke, man kann dennoch was fürs Marketing lernen, denn allein diese ganze Sen-Diskussion, ist die Sen sauber, ist sie nicht sauber? Ne? 1,5 Milliarden haben sie da rein investiert, das Ding sauber zu bekommen. Ja. Es gab auf TikTok ja schon Wochen vorher diese Poop-Challenge, ne? Wo, glaube ich, ganz Paris und ganz Frankreich versucht hat, die Sen zu demontieren. Und ich finde, irgendwo ist das auch ein mutiger Move von der Marke, also Marke Paris zu sagen, hey, wir holen das in die Stadt. Also wie viel Diskussion, wie viel PR, wie viel Buzz auf allen Plattformen, auf Socials rund um Paris gab in der Vorbereitung, jetzt in der Nachbereitung. Und am Ende grundaus positiv, ist phänomenal.
Ja, total. Und ich glaube auch so diese nach jetzt den Spielen, die zuletzt mal ja so ein bisschen ins Corona-Wasser gefallen sind, also Tokio, das sich ja auch ein Jahr verschob, war das jetzt nochmal für die Olympischen Spiele, das war wie so ein Wachküssen. Also die Kraft, die ganzen Athleten auch, also die Nähe, die auch entstanden ist. Ne? Da lassen sich dann ja sicherlich jetzt im Verlauf unseres Talks heute noch ein paar Sachen ableiten, aber gerade gesagt, das war alles in einer Stadt, die Athleten waren auch alle zusammen in einer Stadt. Es gab irgendwie 1 Million Collabo-Posts zwischen diesen ganzen Menschen mit ihren Reichweiten und ja, das war, glaube ich, schon mega Magnetismus.
Cool. Gut, Paris als Nummer 1. Paulina, was haben wir als Nummer 2?
Vielleicht ganz kurz einmal ein Disclaimer, weil ich mir hier alle 2 Sekunden einen abhuste. Interessantes Setup heute, wir sind im Homeoffice, denn ich habe Corona.
Ich auch übrigens.
Pascal auch und deswegen auch gerade hier der Krankenwagen. Wir sind nicht perfekt ausgestattet im Hintergrund, habt ihr den wahrscheinlich gehört. Also nur als leichter Disclaimer, das Setting ist heute nicht perfekt. Zurück zum Thema. Ich glaube, wenn wir über Olympia sprechen, dann kommen wir natürlich nicht vorbei an Simone Biles. Und das vielleicht auch als zweiter Punkt. Ich fand es einfach eine unglaublich gelungene Collab. Ich habe extra gerade nochmal eben so aufs Handy geschielt, aufgrund der ganzen Namen, dass ich jetzt nichts hier falsch ausspreche. Und zwar gab es ja so eine Fine Jewelry Brand, Janet Heller Fine Jewelry heißt sie, so habe ich mir extra aufgeschrieben, die sowohl für Simone Biles als auch für die Weitsprungathletin Tara Davis, Woodhall heißt sie, glaube ich, Woodhall, Ketten kreiert hat. Für Simone Biles gab es die Goat-Kette, ne, also wirklich so eine Ziegenbock. Und für Tara so eine Silhouette, wie sie springt. Und was ganz interessant ist, dass sie natürlich wirklich Medaillen eingesammelt haben. Das heißt, überall, wo du Simone Biles siehst, siehst du wirklich diese Goat-Kette. Also wenn man mal drauf achtet, wenn man es weiß, du siehst die wirklich, egal auf welchem Pressefoto, egal auf welchem Video, sie hat diese Kette 24/7 an. Und das hat die Brand natürlich von vorne bis hinten ausgeschlachtet. Ne? Also die sind überall gepinnt, die Posts. Es gibt ein Behind-the-Scenes, es gibt ein Making-of, es gibt wirklich also so Content-Stack at its finest. Und ich glaube, das ist einfach ein Best-Practice-Beispiel, im Vorhinein zu sagen, hey, die haben auch eine Kette mit den Olympischen Ringen nochmal extra rausgebracht zu dem Anlass. Also ich glaube, es ist ein ganz cooler Best-Practice-Case, wie es ist, wenn man mit CreatorInnen zusammenarbeitet, in dem Fall AthletInnen, wie man das Ganze so von vorne bis hinten durchdenken kann.
Ja, das ist ein mega gutes Beispiel. Ich glaube, da sind so 2 Dinge daran, die du jetzt gerade aufgemacht hast. Das eine ist schon gerade Marken, die nicht officially oder nicht offiziell Sponsor der Olympischen Spiele sind, also sowohl nicht national als auch nicht global. Das ist ja eine Werbe- oder Marken-Logo-Präsenz befreite Veranstaltung im weitesten. Also es gibt ja nur ganz wenige Marken, die überhaupt sichtbar auftreten im Live-Feed, im TV. Und das ist dann gerade für Marken über die Breite hinweg total interessant gewesen und vielversprechend gewesen, mit Athleten dann in Produktkollaborationen zu gehen. Also wie viele Louis Vuitton Rucksäcke man auch gesehen hat.
Stimmt.
Uhren. Also das war eigentlich interessant, dass nochmal das Thema Product Placement so eine große Rolle gespielt hat und dass das sicherlich auch nochmal spannend sein wird, bei den nächsten Olympischen Spielen zu sehen, für Marken, mit welchen Athleten arbeiten sie, weil dort kommt man dann nochmal so ein bisschen rund um so Werbeverbote und Regulierungen so ein bisschen vorbei. Also kein offizielles Ambush, aber indirekt schon. Das fand ich interessant und bei Simone Biles ist natürlich auch, an ihr hat sich nochmal so ganz stark demonstriert auch, wie sehr das so ein popkulturelles Event auch geworden ist, dass dann, um sie zu sehen, ganz viele Superstars auch in die Halle gekommen sind. Also wie viel Aufmerksamkeit Netflix-Touren normalerweise, wenn es nicht sie gibt als Superstar, auch mit der Vorgeschichte, dass sie bei den letzten Olympischen Spielen hier rausgegangen ist, dann gab es ja auch noch eine Doku zu ihr.
Die Netflix-Doku, ne, ja.
Kam noch vorher raus, so, also rund um sie war natürlich auch ein mega Hype. Dann sind da irgendwie Snoop und verschiedene andere Protagonisten noch in der Halle und feuern sie an. Das war schon sehr, sehr cool. Also sie war, glaube ich, schon einer der Topstars oder ist es auch. Und wird total spannend zu sehen, ob sie in L.A. nochmal an den Start geht. Aber ja, extrem interessant.
Ja, man muss einfach sagen, ich würde fast schon sagen Weltwunder. Ne? Also sie ist eine der erfolgreichsten AthletInnen, die je auf diesem Planeten existiert haben. Und wie du sagst, mit der... Wie heißt es nochmal? Sie hat ja die Twisters, nennt man das, glaube ich, in Gymnastics, ne? Wenn das Gehirn und der Körper nicht mehr ganz so miteinander funktionieren. Sie hat sich ja so krass, dann gab es ja diesen ganzen Skandal mit dem sexuellen Missbrauch und sie hat sich so krass da auch hingestellt und für Mental Health eingestanden. Und das von so jemandem, der so krass an der Spitze ist, habe ich jetzt so in dem Ausmaß auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, dadurch ist sie halt einfach, sie ist halt nicht nur noch Athletin, sie ist halt wirklich einfach ein Superstar.
Und ja, ich finde auch bei der Bildung von Superstars so für das Storytelling so interessant und auch dann wieder für alle, die sich versuchen, mit Storytelling zu beschäftigen im Marketing, dass dieses Thema Adversity, also dass sie halt eben auch schon durch Tiefen gegangen ist und dass auch einfach sie wirklich viele Hürden in Anführungszeichen übersprungen hat, ne, oder viele Barren, dass das ihre Geschichte noch viel spannender macht. Also dann auch so 3 Jahre nach Tokio, sie ist wieder da und sie hat schon viel Gold gewonnen, aber darum ging es eigentlich gar nicht so sehr, sondern eigentlich so ihr dabei zuzusehen und dabei mitzuerleben und mitzufühlen, wie sie mit sich selbst auch kämpft und wie sie eigentlich für sich selbst auch diesen Erfolg holt. Natürlich auch für ihr Land, so dass dieser Patriotismus, den die Amis ja auch super stark vorleben, aber ich glaube, das sind so Superstars, die Olympische Spiele und generell jedes Sportevent einfach braucht. Ja, ja, da wo so viele Geschichten mit rundherum zu erzählen ist.
Ja, total. Vielleicht kurz Anekdote. Ich hatte meine Mom gefragt, ob die Olympia guckt und sie meinte, nein, sie interessiere sich nur für diese ganzen menschlichen Momente. Ne? Ich glaube, das ist genau das, was du gerade meintest. Diese Menschlichkeit, Scheitern ist menschlich. Es ist selbst so ein Weltstar wie sie ist keine Maschine, hat Ups und Downs, aber genau das, diese Bipolarität macht sie spannend als Person, macht sie sympathisch als Person. Und ich glaube, für sie als Marke und generell für alle Athletinnen super, super aufregend für die Story.
Cool. Ja, mega.
Das war Nummer zwei.
Robert, du bist dran. Nummer drei.
Nummer drei. Was ich total spannend fand, so ein bisschen vielleicht weniger spektakulär, aber so dann, was das Thema Formate betrifft, wir reden immer so viel über Daten und der Sport bietet ja so viele Statistiken auch. Also er liefert so viel Zahlen in Echtzeit. Und dadurch, dass der Sport ja besser als jeder Film aus Hollywood so nicht vorhersehbar ist und wir in Echtzeit dann von Ergebnissen überrascht werden, fand ich das 100-Meter-Rennen der Männer total spannend. Also das Fotofinish und was BBC dann daraus gemacht hat und wie sie das auch über alle Kanäle dann gespielt hat, gemeinsam mit Michael Johnson, dem auch Olympiasieger, der dann auch als Experte nochmal aufgearbeitet hat, wie sich das Rennen entwickelt hat und wie sie es dann geschafft haben, eigentlich eine so kurzes Piece, also diese unter 10 Sekunden, die das Rennen eigentlich gedauert hat, nochmal aufzufächern über so 10 Meter Abstände und wirklich dadurch mit unterschiedlichen Bildern und Videosequenzen nochmal das aufgezeigt haben. Das fand ich total beeindruckend und dann auch zu sehen, wie sehr dann wieder das Thema Foto, aber in dem so ein Moment, der eigentlich so absurd ist in so vielen Dimensionen. Also wie knapp ist das eigentlich, Olympiasieger zu werden oder auf dem 4. Platz zu sein? Und was heißt das auch, wenn bei Olympia Rekorde gebrochen werden? Es war ja in dem Fall kein Weltrekord, was die Endzeit betrifft. Aber das war schon unfassbarer Wettkampf. Und da fand ich an dem Rennen auch noch so spannend, eben dann auch die Inszenierung der Athleten eben kurz vorher. Es gab da, wo ich auch auf TikTok echt extrem viel Content zu, über diesen 100-Meter-Lauf hinaus, wie diese Superstars und diese Heroes, die dann halt auch alle 4 Jahre nur ihre große Bühne bekommen, sich so im Warm-up oder kurz vor dem Start auch so inszenieren und so präsentieren. Mhm. Und das fand ich total spannend. Und ich glaube, dass da gerade so die deutschen Medien, nicht nur die deutschen, aber vor allem auch die deutschen Medien, noch viel mehr Raum für Kreativität haben, diese ganzen Daten und alles, was hinter so einem Resultat steckt, auch nochmal aufzuarbeiten. Also da liefert der Sport eigentlich wirklich ganz, ganz viel tollen Content, der dann über das Live-Feed hinausgeht, der einfach sehr informativ auch ist und dadurch auch unterhaltsam.
Ja, 100%. Also ich glaube, das ist eines der Fotos, die haben sich so eingebrannt, genau wie das Beachvolleyball-Foto vom Eiffelturm und unterm Eiffelturm. Also von daher bin ich 100%ig bei dir.
So witzig, dass wir jetzt zweimal hintereinander, weil ich habe, also ich hatte ja eben Simone Biles angesprochen, jetzt hattest du das 100-Meter-Rennen angesprochen. Zu beiden Themen gibt es eine Netflix-Doku und ich habe beide letztens geguckt. Das heißt, ich stecke da so richtig drin. Ich habe es so krass verfolgt, auch mit Noah Lyles und so. Der ist ja auch sehr dankbar, so als Persönlichkeit, sage ich, glaube ich mal, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber super, super lustig, fällt mir gerade ein.
Hat der eigentlich, ich habe irgendeinen Post gesehen, dass er dieses Rennen auf Covid gemacht hat. Stimmt das? Wissen wir das? Kann einer diese Nachricht bestätigen oder abstreiten?
Ja, bestätigen kann es am Ende ja nur er selbst oder sein Hausarzt. Oder sein aber als 200-Meterin hat er dann unter Covid gemacht. Aber ich glaube, das war ja auch nochmal über, auch wenn das jetzt kein Highlight war, ne, in dem Sinne, aber es war bemerkenswert zu sehen. Und ich finde, das ist so ein bisschen dieses fantastische Element bei den Olympischen Spielen, die Scarcity, dass es alle 4 Jahre nur ist, wie viel Bedeutung es für die Athleten noch hatte und in Reihe, die ihre Wettkämpfe nicht verpassen wollten. Also die an Grenzen gegangen sind und auch gerade dann, weil es gab ja dann noch einige Corona-Infektionen im Umfeld für Athleten leider. Und er war nicht der Einzige, unsere Weitspringerin hatte ja auch zu kämpfen, aber mit einer Infektion im Vorfeld dann schon der Spiele, wie sehr sich dann auch alle wirklich ans Limit getrieben haben und nicht bereit waren, einen Wettkampf zu verpassen unter Extremstbedingungen, ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich gar nicht beurteilen, bin kein Arzt, aber das war krass. Und das hat natürlich für Storytelling über alle Kanäle auch nochmal brutal geholfen, weil du da nochmal ganz viel Drama hast, das, was wir gerade hatten zu Simone Biles, aber eben auch, dass es nicht nur ein Wettkampf ist, so, sondern dass der eine Vorgeschichte hat, dass der Einzelgeschichten hat, dass der eine Nacherzählung hat und dass der extreme Kanten hat. So. Das finde ich schon spannend.
Ja, ja, sehr aufregend. Alright, nice.
Pascal, du bist dran, Nummer 4.
Genau, meine erste Nominierung wäre tatsächlich eine Marke, und zwar Samsung, die ja alle Athletinnen, und das sind ja 16.000 oder 17.000 Stück an der Zahl gewesen, mit einer Limited Edition vom Galaxy Smartphone ausgestattet haben. Und soweit ich das verstanden habe, war die komplett Gold, Ne? Also natürlich schon mal witzig, weil die irgendwie in dieser Metall-, Edelmetall-Treppchen-Logik schon mal funktioniert. Gold natürlich auffällig ist. Und man konnte sie vor Ort dann auch nochmal individuell veredeln oder irgendwie dann nochmal eigene Akzente setzen. Und was ich spannend fand, sind zwei Punkte. Also auf der einen Seite ist Samsung ja klar, dass das für diese 16.000 Leute, die da sind, der Moment, der Tag, die Woche ihres Lebens sind. Das heißt, wenn die da irgendwas gewinnen sollten, Rekorde brechen, dann haben die dieses Samsung in der Hand, dann werden die ja mit einem Selfie machen. Und dann ist natürlich das, was du gerade eben gesagt hast, Robert, die traditionelle Medienproduktion, die dann losgeht, hat dann immer diesen Sieger- oder Siegerin-Moment mit dem Samsung, mit der Limited Edition von Samsung, eingefangen, was natürlich smart ist. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe das Gefühl gehabt, das war so das, die erste Olympia oder das erste Sportevent, wo man gefühlt selber da war, weil man so nah da war. Es gab so viele Athletinnen, die wirklich ihre TikTok-Tagebücher gepflegt haben. Und dann natürlich dieses über das Smartphone, über diese Geste dokumentiert haben. Und ich erinnere mich an eine Athletin aus Australien, die hat in zwei Videos halt erzählt, dass Samsung da die Smartphones rausgehauen hat. Und allein diese Videos haben über 20 Millionen Views auf TikTok. Das ist jetzt nur eine Athletin. Ne? Also irgendwie eine tolle Geste, sehr konsequent. Mutiger Move auch von Samsung. Fand ich toll, fand ich smart. Und das wäre mein vierter Platz.
Ja, total. Bin so leider Team Pixel, weil das ein Kunde ist. Deswegen hast du jetzt wieder wie beim letzten Mal so ein Case aufgemacht. Aber das ist schon schlau und ich glaube, das ist so spannend, wie das IOC sich für ihre anderen Sponsoren, ist natürlich für so eine Allianz oder Visa ein bisschen schwieriger, weil sie kein Produkt wieder haben, ne? Also für Marken, die dann einen Service haben, aber vielleicht keine Haptik, oder auch nicht, also ein Telefon oder eine Uhr oder ein Rucksack oder ein T-Shirt ist halt leichter, aber dafür Räume zu schaffen, dass diese Marken, auch wenn sie nicht auf irgendeiner Werbebande sichtbar sind, so wie bei einer Euro, aber dass sie irgendwie kontextuell schlau eingebunden werden. Deswegen ist es schon gut, das ist irgendwie sinnvoll, das ist nativ so. Und dann ist dann immer so die Frage, wie sehr kann man das als Marke auch kapitalisieren und dann da, also wer sieht das und wer sieht es nicht? Also ich glaube, viele Leute im TV haben es nicht mitbekommen, dass es Samsung ist, aber die, also alles dahinter dann schon. Deswegen ist das ein guter Case. Ja, gut. Ich hätte jetzt fast, auch wenn das eigentlich gar nicht auf meiner Liste war, aber wir können entscheiden, ob wir es auf die Liste packen oder nicht. Aber wenn es irgendwie um so Brands ging und Sponsoring oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es Ambush war, aber das ging ja dann auch viral und dann auch wieder so, ich komme irgendwie nicht so hinweg, so durch alles, was wir jetzt besprechen, so die Power von Fotografie, also von einem starken Bild. Und die Italienerin Giorgia Villa, die mit dem Parmesan oder für Parmesan-Käse geworben hat.
Ja.
Das ging ja auch so durch die Decke, also auch schon sehr, sehr früh vor den Spielen. Und das, glaube ich, ist auch schon weit vor den Spielen entstanden. Es war auch eine größere angelegte Kampagne, aber die ist dann natürlich nochmal dann sehr prominent zirkuliert. Und das fand ich ja irgendwie auch interessant, also was man mit Athleten dann rund um Olympia machen kann, wenn man sie ein bisschen kreativ auch in Szene setzt. Also ich glaube, die war dann auf so einem Turnhallenboden gesessen und hatte dann halt so einen riesengroßen Parmesan neben sich. So, da gab es halt irgendwie zig Fotos. Und
es war so absurd. Es hat mich so erinnert an diese Highschool-Senior-Abschluss-Pictures, Varsity-Team-Basketball. Nur statt einem Basketball-Outfit hatte sie halt ein Turn-Outfit an und statt einem Basketball war da halt ein 3 Meter großer Parmesan.
Ja, aber ich
finde... Naja, es ist witzig und natürlich für so eine Marke halt auch, was ist das für ein Zinseffekt, wenn du mit so einem Bild, also ohne Media einfach zirkulierst, wie sehr die Marke dann auch hängen bleibt und die Leute wirklich gesehen haben, welcher Parmesan es war, I don't know, aber sie hat halt für ein italienisches irgendwie kulturelles Produkt geworben und ich fand das fand ich witzig und ich glaube, das ist so ein Suchfeld für Marken in Zukunft. Rundum gilt für Fußball genauso, sich aber wirklich Gedanken zu machen, so hey, was für eine Printanzeige und was für eine Autoform könnte wirklich virales Potenzial haben. Mhm. Also sich zu überlegen, nicht nur 1 Million Reels zu produzieren, sondern die 2, 3 großen Bilder. Und das finde ich schon spannend als Brief. Ja.
Aufregend.
Ja, ich nehme das als Nummer 5 mal auf. Ich finde es gut.
Es ist auf der Liste. Es ist auf der Liste, Robert. Das ist überzeugt. Ja, ich finde es auch geil, weil es mit diesem klassischen Stilmittel, also im positiven Sinne von Werbung, spielt, dass es halt irritiert. So, weißt du, das fehlt mir ganz oft bei Social Media, wo es oft so ein Copycat-Job ist und alle nur der nächsten Hook oder dem nächsten bekannten TikTok-Mechanik-Hack hinterherrennen, statt sich wirklich zu überlegen, okay, hey, wie schaffe ich es, abzuweichen von dem, was da draußen da ist? Leute hängen bleiben.
Von der Norm, ja.
Genau, von der Norm. Und dann hast du dieses Schmunzeln, was du gerade meintest. Und ich habe das Bild jetzt, to be honest, nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen und ich finde es, ich muss jetzt schon lachen innerlich. Also ich finde es geil.
Ja, und es ist auch ein bisschen, wie wir es beim letzten Mal hatten, ne, als wir über die Ohren gesprochen haben und das Thema Leichtigkeit, sich nicht so ernst zu nehmen, unterhalten, ein bisschen Spaß haben. Das würde ich jetzt auch nicht jeder Marke pauschal empfehlen, so. Also irgendwie mit Twinkle in the Eye zu arbeiten. Aber in dem Fall, da steckt schon Kraft drin. Und auch dann kann Werbung halt wirklich Spaß machen, wenn sie sich Mühe gibt, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, nicht nur ein Produkt.
Voll. Vielleicht kurze Follow-up-Frage, dann ist Paulina schon in den Startlöchern für den nächsten Case.
Nummer 6.
Weil du gerade meintest, du würdest das nicht mit jeder Marke empfehlen. Also was braucht denn eine Marke, um diese Humorhaftigkeit spielen zu können?
Ja, ich glaube, Marken haben ja schon Codes und irgendwie klare Leitbilder und in für sich ja auch ihre Tonalität einmal festgelegt. Ja? Also jetzt ist schon so die Tendenz gerade wieder, dass Marken aus so einer Post-Covid-Phase kommen, wo alle auch sehr ernst waren und wo wir sehr viel über gesellschaftliche Werte und über also sehr, sehr große Schwere auch bei Marken war. Ne? Wir hatten wir beim letzten Mal auch besprochen, bei der Euro damals, die Menge an Marken, die sich beschäftigt hat mit den Rainbows, dann irgendwann bei dem Turnier in Katar über Menschenrechte und dass dann so wenig Raum war, um leicht und fröhlich zu sein und Spaß zu haben. Und das sollten Marken generell erstmal tun können. Aber wenn Marken per se eher über Traditionen und über sehr, schwere Geschichten, die trotzdem unterhaltsam emotional sein können, dann würde ich jetzt auch nicht jeder Marke empfehlen, witzig zu sein. Ja, wir hatten beim letzten Mal auch so Beispiele von britischen Marken. Muss ja so ein bisschen auch an so eine Herkunft, an eine Tonalität oder kulturelle Kommunikation auch angelehnt sein. Deswegen kann ich jetzt nicht pauschal sagen, welcher Marke ich das nicht irgendwie zutraue, aber ich würde auch nicht jeder Marke per se raten, hey, mach was Witziges.
Ja. Ich glaube, du musst differenzieren zwischen Unterhaltung und Witz. Also ich glaube, unterhalten müssen alle irgendwo. Das kann ja aber auch ein schweres Thema sein. Das kann emotional sein. Und Witz.
Ja, und eine Luxusmarke. Ich meine, jetzt haben wir gerade wieder gesehen, ich habe es heute gesehen, dann Jude Bellingham wird jetzt irgendwie für Louis Vuitton. Und dann, das ist halt, da brauche ich keinen Humor. Da geht es halt um Größe, um Erhabenheit und um, also das, was Luxusmarken halt auch versuchen zu sein, Prestige. Ja, und Premium und da muss es nicht unbedingt funny sein, da geht es einfach um Ausstrahlung.
Ja. Obwohl ich sagen muss, dass Jacques Mue oder wie auch immer man es ausspricht, ja sehr viel mit Humor arbeitet und ich finde es so erfrischend. Also,
ja, das mag auch sein wieder, das stimmt, gutes Beispiel, ja.
So erfrischend, einfach mal nicht jemanden, der immer alles in Luxus und High Gloss und hier uns gibt es seit 30.000 Jahren vor Christus und unser Leder ist hier aus dem Berg der Königin Elisabeth, sondern einfach so, hey, wir bügeln halt unsere Hemden vor Sizilien auf dem Surfbrett, ist halt funny.
Ja, ich glaube, das ist generell das Learning, also es gibt nicht diesen Blueprint, die One-Size-Fits-All-Solution für alle Marken, das ist immer, alle suchen das immer, der heilige Gral, den man kopieren kann, ich glaube, jede Marke, jede Herausforderung ist ein Einzelfall und dann braucht es kluge Köpfe, die da eine gute Story draus spinnen und ich hoffe, Paulina hat genauso einen Case von klugen Köpfen dabei für Nummer 6.
Das ist jetzt ein bisschen in eigener Sache, muss man sagen, also nicht in eigener Sache, aber ich glaube, es wäre kein Olympia-Podcast, wenn wir nicht einmal Snoop Dogg erwähnen würden. Und also für mich ist er tatsächlich irgendwie das inoffizielle Maskottchen von Olympia. Warum in eigener Sache? Er ist ja, glaube ich, für den Fernsehserie NBC oder so aus Amerika unterwegs. Lässt sich das ja auch reichlich entlohnen. Aber vielleicht, um einen Schritt zurückzugehen, in eigener Sache. Ich glaube, das fing ja in Tokio an, wo er so eine Sendung hatte mit aus Kevin Hart. Ich weiß es nicht mehr. Du weißt es vielleicht, Robert?
Ich kann dir da nicht helfen.
Okay,
aber
also er hatte auf jeden Fall...
Würde ich an, ja.
Snoop Dogg hat auf jeden Fall in Tokio eine Comedy-Serie zu den Olympischen Spielen, auch über NBC mit Kevin Hart, wo sie gemeinsam die Dressur kommentiert haben. Und da ist dieses legendäre Video entstanden, wo Snoop Dogg, und ich glaube, es ist Kevin Hart, aber nagelt mich bitte nicht drauf fest, eben kommentieren, dass die Pferde dort Crip walken. Und es ist halt einfach, also es ist viral gegangen, weitaus über die Reiter-Community hinweg. Aber ich sag mal so, wurde dieses Jahr sehr, sehr stark wieder mit eingebunden. Also Snoop Dogg kam halt wirklich als Dressurreiter verkleidet auf den Platz. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Und warum in eigener Sache? Ich bin selber Reiterin, also ich habe selber ein Pferd. Und also ich glaube, ich hätte gerne, wirklich gerne eine Opinion-Study gesehen. Einmal Snoop Dogg vor den Olympischen Spielen, Sympathiepunkte und danach in der Pferde-Community. Weil ich sage euch eins, ich glaube, der ist sowas von krass durch die Decke gegangen. Und er macht das halt alles mit so einem lustigen Humor. Und es ist einfach sehr, sehr smart. Und man muss einfach sagen, sorry, aber wenn eine Person auf Papier nicht zum Reitsport passt, dann ist es fucking Snoop Dogg. Also, es ist so ein Stock im Arsch Sport und alles ist schnöselig und es ist alles so glatt und geleckt und anstrengend und Reichensport. Und da Snoop Dogg hinzusetzen, der den ganzen Tag Weed raucht und irgendwie so konträr ist, ist wieder so das Thema mit der Norm brechen, ist einfach ein genialer Schachzug, meiner Meinung nach.
Und vielleicht ergänzt.
Auch für den Sport tatsächlich, muss man auch mal sagen. Ne?
Also komplett bei dir, für alle. Alle gewinnen. Ja.
Ja, und vielleicht ganz ergänzend dazu, also da fällt mir tatsächlich der Punkt von dir, Robert, wieder ein Foto, weil es gibt viele ikonische Momente von ihm. Was mir so hängen geblieben ist, ist Snoop Dogg auf diesem 100-Meter-Sprint Tartanbar. Ja. Und ich dachte, das ist so das absurdeste, widersprüchlichste Foto, diesen Dude im Sportkontext auf der Strecke. Ich dachte mir echt, ich kann es gar nicht glauben. Also von daher gut gemacht und super inspirierend.
Ja, total, 100%. Das stimmt alles. Da gibt es so viele Ratios jetzt nachträglich, warum das gut war und wem das alles was gebracht hat. Also von NBC und dann bis zum Handover LA, dann ist er auf einmal am Strand und dann mit Dr. Dre und dann haben wir schon so den Vibe. Dann sehen wir da so Venice Beach und dann fühlt es sich schon so an, was passiert in 4 Jahren. Und da wird er ja sicherlich auch eine prägende Rolle spielen. Und ich fand auch spannend, da muss ich dem IOC echt ein Kompliment machen. So, wir haben über das Thema Sponsoren gesprochen. Coca-Cola ist ja historisch so eine der Marken, die wirklich auch dazu beigetragen hat, dass der World Cup und die Olympics die Events geworden sind, die sie sind. Also die haben das echt megamäßig geprägt, auch mit ihrem Marketing-Know-how. Und die sind ja auch für die Torch, also für den Lauf mit der Fackel und das Tragen der Fackel verantwortlich und besetzen dieses Asset ja. Und dann hatte Snoop Dogg tatsächlich auch nicht nur irgendwie so von NBC als Gast bei den Events, aber der hatte ja fast schon eine richtig offizielle Rolle unter den Ringen und hat dann auch das olympische Feuer mitgetragen. Und das hat Coca-Cola auch mit ganz gut bei sich mit aufgegriffen, weil er dann dort auch mit den Mitarbeitern unterwegs war. Und ich fand so insgesamt für die Spiele das cool, weil wir dann oft so vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren noch so oft darüber gesprochen haben, wie sehr die Olympischen Spiele eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Und dann reden wir darüber so, ist das eigentlich was für Gen Z oder nicht? Gerade weil es irgendwie vielleicht sich im ersten Schritt nicht so anfühlt, dass es das wäre. Aber man kann es dazu machen, weil es so global populär ist. Und Snoop Dogg hat, glaube ich, ganz vielen Menschen so einen Blickwinkel auf die Spiele gegeben. Und er profitiert natürlich auch megamäßig davon, weil er, also ja, für ihn war das eine Riesenbühne. Und er ist schon auch ein Hard-Selling Testimonial in den USA, also da macht man ja, wir haben ja auch ein kleines Büro in Los Angeles und da merkt man dann schon, wenn wir uns dort unterhalten mit Menschen vor Ort, dass Snoop Dogg so, ja, okay, another campaign, also er macht schon sehr viel Werbliches, was dann hier vielleicht gar nicht so bekannt und bewusst ist. Deswegen war das irgendwie, ja, ich glaube, seine Popularität hat er auch über Werbung weiter hochgehalten.
Ja, also voll. Ja, sehr smart. Voll. Cool, was ist deine Nummer 7?
Oh ja, ich habe noch mal bei uns so in die Runde gefragt, so in den letzten Tagen in der Agentur, so was allen so aufgefallen ist. Und da hat eine Kollegin von mir, die Anna, hat dann so gesagt, so, boah, sie fand es so geil auf TikTok. Und das habe ich mir dann auch noch mal reingezogen. Wie viel, also User-Generated Content in dem Fall, wie viele Menschen auf TikTok dann so gespielt haben, so I didn't qualify for the Olympics. Und dann tatsächlich so irgendwie auf ein Meter Brett stehend, irgendwie so. Und weil du es gerade gesagt hast, deswegen kam ich drauf, so mit Snoop Dogg, der dann halt versucht hat, so den 100-Meter-Lauf zu machen. Aber wie viel Kontakt dann auch mit Sport kam, auf so eine witzige Art und Weise. Und wie sehr dann auch die Vielfalt der Sportarten, die teilweise so absurd ist. Und dann natürlich mit dem Highlight auch, dass wir da so Breakdance hatten und auch Leute, die Breakdance ganz unterschiedlich interpretiert haben. Und wie sich das verbreitet hat. Und dann, ohne dass es so Kampagnen orchestriert war, aber so ganz nativ, Menschen und geteilt haben, warum sie sich nicht qualifiziert haben, das fand ich dann schon cool. Also das hat mir nochmal nachträglich total viel Spaß gemacht. Ist mir auch erst nachträglich so richtig aufgefallen. Dann, und das fand ich cool. Ja, also so wie die Spiele dann auch so etwas geworden sind, was jeder zu sich oder für sich selbst machen konnte.
Ja, ja, total. Vor allem die eigene Interpretation. Ich hatte auch einen so einen TikTok gesehen, wo einer mit sehr viel Hochmut und Selbstvertrauen gesagt hat, also die einzelnen Sportarten analysiert hat und gesagt hat, hey, 4 Jahre Vorbereitung für die beiden Sportarten, das ist so nischisch, das müsste man hinbekommen. Ne? Also das fand ich total interessant, genau was du sagst, da lebt ja auch guter Content von, dass er eine Dimension hat für den eigenen Bereich, für die eigene Lebenswelt, dass Leute aufspringen können, dass es anschlussfähig ist und dass man darauf wieder Content produzieren kann.
Ja, und ich meine, das Format gab es ja von Fernsehsendern schon immer, dass man irgendein Promi probiert alle Sportarten aus und versucht kennenzulernen. In dem Fall hat es das dann gar nicht gebraucht. Das fand ich auf TikTok fast noch krasser, dass es dann Leute so witzig gemacht haben. Und das ist dann die Power of Social Media für alle, die ein Smartphone dann haben, die in der Lage sind, sich so mit den Sportarten in Kontakt zu bringen. Und das ist das Coole bei Olympia. Es gibt so viel Sport. Man hat dann natürlich irgendwie indirekterweise so viel Respekt auch davor, was dahinter steckt. Ja, von Fechten und den traditionellen Sportarten. Taekwondo auch, fand ich auch sehr beeindruckend. Ist cool.
Ja, ich glaube, es ist total cool, weil da auch so viel Humor, also auch so nochmal zum Thema Kontakt zum Sport. Der andere Trend auf TikTok war ja auch dieses so me watching the Olympics and judging every mistake an athlete does. Ne? Ja, und ja, aber genau. Selbst sitzt man da halt mit einer Cola und einer Flasche Chips und ist irgendwie außer Atem, wenn es keinen Fahrstuhl gibt, so. Und ich fand generell da die Tonalität irgendwie, vielleicht ist das kann ich jetzt gar nicht allgemein beurteilen, aber in meiner Filterbubble auch total angenehm. Also es war irgendwie total viel Humor und auch so, okay, wir nehmen uns selbst nicht so ernst. Also ich hatte das Gefühl, das war so die generelle Stimmung um das Thema drumherum. Okay, ja. Starke Nummer 7. Jetzt kommen wir zur Nummer 8.
Ja, Nummer 8 wäre für mich ein größerer Rundumschlag. Ich bin gespannt, Robert, wie du das siehst, weil es auch wieder um ikonische Momente geht. Und ich habe so das Gefühl, ich habe so die These aufgestellt, dass das so die erste Olympia ist, die wirklich für Social und für TikTok auch produziert wurde. Und vor allem, dass die Athletinnen, und das finde ich echt krass, in ihre sportliche Performance Momente, Aktionen, Situationen eingebaut haben mit dem Bewusstsein, dass die danach auf Social Media wieder reproduziert werden. Ne? Also krasseste Beispiel ist wahrscheinlich der Surfer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, Gabriel Medina, ne? Ich glaube der brasilianische Surfer, der sich schon in der Vorrunde qualifiziert hat mit der Bestnote, die es jemals gab und dann am Ende dieses Bild, ich habe mir das echt 10 Mal angeguckt, dachte mir so, also er springt weg vom Board, er steht senkrecht, kerzengerade, mit dem Finger nach oben, also fast eine biblische Geste, wenn er hinter das Meer noch geteilt würde, würdest du auch einen Haken dran machen, ist er wirklich genau. So und denkst so, was ist das für ein menschlicher Move und denkst im zweiten Schritt, das ist AI, das ist es nicht, es hat irgendwie noch eine Metaebene. Aber das fand ich krass bei ihm, diesen Moment, der natürlich dann den kompletten Meme-Strudel auf Social Media losgetreten hat. Und ich weiß, gefühlt, wer nicht drauf gesprungen hat, der war auf jeden Fall zu spät zur Party oder auch drauf gesprungen ist. Und dann auch krass, diese philippinische, ich glaube, sie ist eigentlich eine Eiskunstläuferin, die aufs Podium gegangen ist, das fand ich Wahnsinn, die Gold gewonnen hat, vor laufender Fernsehkamera aufs Podium drauf geht. Und es gibt ja diese legendäre Quote von Kanye West, die ich jetzt vergessen habe. Everybody wants to know
what I would do if I didn't win.
I guess we never know. So, und das ist halt dieser Soundbite.
Das war so schlecht nachgemacht gerade.
Ja, ja, also von uns grausig, von ihr wirklich gut, weil sie hat, also der Soundbite ist ein virales Asset auf TikTok, vor allem rund um Sport und Olympia. Und sie geht vor laufender Kamera aufs Podium, auf den ersten Platz, dreht sich um und lip-synkt diesen Sound, der nicht da ist, weil es ja im Stadion vor der Kamera ist. Aber sie hat den Content danach, lädt ihn auf ihrem TikTok-Profil hoch, lädt den Sound runter. Ich dachte mir so wirklich, einfach mal kurz Social Media durchgespielt. Phänomenal. Und letzte, dann höre ich auf mit meinem Monolog.
Na, das ist großartig.
Also wirklich super, phänomenal. Super,
technisch super Case.
Also wirklich Hammer Case. Also die Verzahnung von Offline und Online und ähnlich, würde ich sagen, ähnlich genial. Als das US-Turnteam, die Turnerinnen rund um
Simone Biles,
ich bin sehr schlecht mit Aussprache, ja, wie ihr merkt, Gold gewonnen haben und sie halt danach auch wieder spannend, ich habe ein Video gesehen auf X, vor laufender Kamera, sie gewinnt Gold, ganz große Nervosität, kommt zusammen vor laufender Kamera, Fernsehkamera und fragen, die erste Frage, die sie stellen ist, what do we do on TikTok? Also diese Verknüpfung im Kopf, okay, wir haben gewonnen, was machen wir auf TikTok? Also was ist der erste Move? Dann brainstormen die, dann kommen die auf die Idee, die, also im Endeffekt, jetzt muss mir wieder helfen, Simon Biles, ne, Bites, also ein Wortspiel zu machen, Bites, dass sie halt in die Goldmedaillen beißen, ne, haben sich auf TikTok dann quasi so einen Sound, der war jetzt nicht unpopulär, aber auch gerade nicht trending, rausgesucht, wo jemand so einen Sellerie abbeißt, ne? Also diesen Knabber-Sound genommen, haben den da drunter gelegt und haben dann quasi vor laufender Kamera sich gefilmt, wie sie ihre Goldmedaillen wegsnacken und das natürlich nicht direkt gepostet. Aber die ganze Welt hat gesehen, dass dieses Video gefilmt wurde, vor laufender Kamera, Fernsehkamera, dass es live gehen wird, wartet, bis der Cliffhanger vorbei ist, bis es live geht und dann ist es komplett explodiert. Und ich weiß nicht, wo das steht, also ich würde mal sagen, das hat locker mehr als 100 Millionen Views mittlerweile generiert. phänomenal in der Konsequenz und in der radikalen Umsetzung.
Ja, großartig. Total. Das ist wirklich beeindruckend. Also die Athleten sind dann auch, was das betrifft, auch schon echt Profis. Dann vielleicht sogar mehr noch als manche Marken, aber die haben sich ja irgendwie auf ihre Momente gut vorbereitet. Ich fand da so, weil du gerade das Thema Meme auch gemacht hattest, das hatte ich ja auf der Longlist auch noch mit drauf, aber wir haben schon so viel über ikonische Fotomomente gesprochen, aber ich finde, irgendwann, also so auf dem Weg durch TikTok, Insta und Co., dann den so Pulp Fiction und dann Yusuf Diyarbakır, glaube ich, ausgesprochen, der türkische Shooter, das war ja sehr, es war sehr früh zu Beginn der Spiele, das Ding lief überall auch, das war wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob er das gewollt hat, ich glaube nicht, aber schon auch dann ein Social Media Icon, also und da sieht man mal, wie mit wie viel Geschwindigkeit das dann auch geht und wie global dann auch Social Media ist und wie kulturell vereinend und selbstverständlich, weil es dann gar keine Grenzen mehr gibt, also auch keine Ländergrenzen, weil wir dann einfach, also jeder Athlet war halt Athlet und war ein Teilnehmer auf Social Media. Und ich finde, weil du es gerade nochmal gesagt hast, was so proaktiv war, ich fand ja den norwegischen Schwimmer, den Henrik Kristiansen, ganz spannend als Muffin Man auch.
Muffin Man.
Der sich das ja auch, glaube ich, sehr, sehr gut überlegt hat, was er da macht. So.
Moment, ist das schon deine Nummer 9, Robert? Wir müssen
nee, das war nur als Add-on, weil okay. wir über Athletes gesprochen haben. Also das in die Kategorie rein, Superstars on TikTok.
Ja.
Ich glaube, er ist auch viral gegangen und da so im Sinne von, der hat sich gut vorbereitet.
Ja, 100%. Fand ich auch sehr gut, was er da gemacht hat. Und vielleicht nochmal ein Gedanke, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das wirklich so, also das Olympia von der Art und Weise, wie dieser Sport gebaut ist, perfekt ist für Social Media. Also vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber die anderen großen Sportevents, Fußball oder Super Bowl, das ist ja, hat eine Laufzeit, das ist ein Spiel, das läuft 90 Minuten, wie auch immer, man guckt es sich von Anfang bis Ende an. Ich weiß noch, früher habe ich bei Olympia das auch, da saß man mit seinen Eltern davor, aber man sieht ja auch nicht alles. Ne? Und man guckt ja nicht alles. Ja
Dinge gleichzeitig.
Ja, genau, es passiert, ja gar nicht, es geht gar nicht. Genau, es passieren Sachen gleichzeitig, es geht gar nicht. Und ich habe das Gefühl, dass aktuell auf Social, dadurch, dass es so fragmentiert ist, ne, jeder ist seine eigene Bubble, ne, dass Olympia perfekt dafür ist, auf Social medialisiert zu werden, weil diese ganzen Highlights, sei es sportliche Highlights, sei es menschliche Highlights, sei es die ganzen Side-Stories, die da auf dem Event passieren, weil du die über Social perfekt konsumieren kannst, je nachdem, was eben dein Interesse und deine Content-Präferenz ist und du halt eben nicht von morgens bis abends 100 Stunden dir das ganze olympische Event anschauen musst, sondern das ist schon an sich fragmentiert und das spiegelt sich perfekt auf Social wieder und das ist mir irgendwie so klar geworden, weil ich habe wirklich Olympia komplett über Social komplett konsumiert und ich glaube, ich war nicht der Einzige.
Same und ich glaube dann, du führst, also bei mir war es tatsächlich so, ich habe mir dann nochmal Sachen im Nachgang angeguckt, weil ich so spannend fand, dass ich sehen wollte, okay, wie wurde denn der Rekord gebrochen, okay, wie sah denn das ganze Rennen überhaupt aus und vielleicht nochmal eine kleine Anekdote zu unserem Euro-Podcast, da haben wir zum Beispiel auch über die Holländer gesprochen, ne? Da haben wir auch so ein paar Side-Events schon geteasert, aber dadurch, dass bei Olympia ja viel diverser ist, viel mehr Sportarten, viel mehr AthletInnen, sind ja diese Nebenschauplätze auch nochmal viel, viel größer. Das heißt, da hast du viel mehr Reibung, viel mehr Potenzial, dass sowas noch mehr entsteht. Also von irgendwie dem Schweden, der irgendwie gefühlt jedes Jahr im Stabhochsprung den Weltrekord bricht, weil er dann immer von seinen Sponsoren bezahlt wird, mit dem Topmodel-Girlfriend, die jetzt irgendwie auf dem Vogue-Cover sind, bis hin zu irgendwie der einen Athletin, die ihr Idol trifft, was ihr erst irgendwie auf Instagram ein Foto liked und dann folgen sie sich und dann treffen sie sich da in der im olympischen Dorf und
ja, also genau.
da ist einfach nochmal viel mehr Potenzial. Das heißt, ich würde es eigentlich total unterschreiben, dass Olympia eigentlich das perfekt für Social Media produziert, die Art und Weise.
Absolut. Nee, total auf die 12 und das ist, glaube ich, im Vergleich auch zu den letzten Spielen nochmal, hat sich das extrem weiterentwickelt und ich bin super gespannt, was jetzt. Klar, die Winterspiele kommen ja auch in 2 Jahren, aber wie das in 4 Jahren in Los Angeles sein wird, gerade auch, weil dann so aus Zentraleuropa die Leute dann vielleicht auch gar nicht so viel physischen Zugang haben, dann haben wir eine Zeitverschiebung auch, dann wird das spannend sein, ob Social nicht noch wichtiger sogar wird, weil dann genau wie du sagst, viele Menschen dort zuerst morgens beim Scrollen irgendwie Highlights sehen und sich dann überlegen, welche Formate schaue ich jetzt, weil so viel Live-Binge-Watching dann gar nicht mehr stattfinden kann oder außer man macht halt irgendwie, man hat eine Zeitverschiebung für 2 Wochen und steht nur noch nachts auf zum Leben. Nee, ist cool.
Geil. Leute, wir haben noch 2 Punkte. Wir haben noch die 9 und die 10 zu füllen. Robert, du bist dran mit der 9.
Die 9. Ich mache nochmal ein Werbestück von einer Marke, die eigentlich gar nicht für Werbung steht, nämlich Netflix. Wir hatten ja schon gesagt, dass da Dokus am Start waren, vorher schon, also bewusst auch schon produziert, um Pre-Olympic und dann auch Post-Olympic-Content zu haben, wissen, dass dann da spannende Protagonisten, also so die über die Sprinter und Turner haben wir schon gesprochen. Ich fand aber ganz interessant, wie Netflix es dann vor und während der Spiele gemacht hat, kontextualisiert zu den Olympischen Spielen Squid Game zu bewerben. Also neue Staffel und wie sie dort es geschafft haben. Also ich habe es überall gesehen auch, aus meiner Journey heraus, ist mir wirklich oft entgegengesprungen, mit dem Element einfach in der Werbung gearbeitet haben, um ein Content-Format und ein also eben ein Produkt von ihnen zu bewerben. Und wie das Marken machen können, die keine offizielle Assoziation haben mit den Spielen und auch kein Sponsor sind, aber dann wirklich sich zu überlegen, so wow, ist das irgendwie als Umfeld dann interessant für mich? In dem Fall sind die Werbekosten natürlich auch extrem hoch während Olympia, das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber das fand ich gut gemacht. Das fand ich auch exekutiv gut gemacht. Und das war klassisch Werbung, aber dann auch ohne zwangsläufig mit Athleten zu versuchen, also Netflix, wie will Netflix stattfinden als Halskette, ist schwierig. Aber sie haben es geschafft über Bewegtbild und das fand ich einen richtig guten Case. Ja.
Kannst du vielleicht einmal ganz kurz in 10 Sekunden zusammenfassen, was genau die gemacht haben? Einfach nur, weil ich glaube, dass nicht alle HörerInnen immer alles gesehen haben, was wir gesehen haben.
Wir packen es auf jeden Fall auch in die Shownotes.
Immer diese genau. Shownotes. Genau, in die Shownotes. Ich schicke euch mal den Trailer
okay.
auch.
Okay, super.
Einfach in den ersten 10 Sekunden hast du halt, bist du über Leichtathletik als Hook in den Content reingekommen. Also sie haben Squid Game quasi, wenn man so will, transportiert in das sportliche, athletische Disziplinumfeld der Olympischen Spiele. Also wenn du so willst, was ist der Transfer für andere Marken? Sie haben einfach mit visuellen Codes gearbeitet, die einen Bezug schaffen zu dem größten Sportereignis der Welt oder zu dem größten Content-Pool, den es zu der Zeit eben gab. Und deswegen hätte ich gesagt, dass das als Contextual Advertising richtig gut gemacht war. Also über visuelle Referenz.
Cool. Ja.
Super. Kann ich dich nochmal kurz, bevor wir zum letzten Award kommen, kurz mal fragen, was du von der Nike-Kampagne gehalten hast rund um Olympia, also diese Am I a Bad Person-Kampagne? Was ist dein Blickwinkel darauf? Also war es nicht Social First? Ich habe sie nur auf Out of Home gesehen, auf YouTube.
Das ist eine gute Frage. Also klar, da wieder, ne, so mit Team Adidas, aber ich kann ja, also man kann ja trotzdem, ich will da auch gar nicht nur bashen. Ich war nicht so ein Fan, also ich fand erstmal generell so mit Winning isn't for everyone, also das war ja das irgendwie große Mantra oben drüber. Gab es dazu verschiedene Sidesteps. Ich glaube, Nike hat versucht, eine sehr große Präsenz aufzubauen. Ich glaube, ihr Out of Home in Paris war auch sehr prominent. Und ich fand es spannend erstmal, dass sie etwas gemacht haben, was schon gegen den Strom geht. Also gerade auch in der Zeit, wo wir darüber reden, dass irgendwie wir in Deutschland keine Bundesjugendspiele mehr haben und generell Leistung irgendwie oder messbare Leistung und Erfolg keine wirklich so eine gesellschaftliche Akzeptanz mehr haben, weil jeder ist schön, jeder ist schnell, jeder ist toll. Also wir grenzen ja nicht mehr ab. Und Nike hat damit ja versucht, schon einen Edge reinzubringen in ihre Kommunikation. Das fand ich grundsätzlich erstmal schlau. Mir hat es aber nicht so gut gefallen, weil ich nicht finde, dass es zu Nike gepasst hat. Ich finde, Nike ist halt dann am stärksten, wenn sie jeden feiern, also every athlete that tries. Und das fand ich, haben sie so ein bisschen, da waren sie so ein bisschen exkludierend. Dem Mantra, das sie normalerweise auszeichnet, also das auch unter ihrem Markenclaim zu versammeln ist. Deswegen hatte ich so ein ganz subjektiv so ein bisschen so ein Störgefühl, gar nicht über die Art der Umsetzung so. Das war schon bestimmt, also muss man erstmal so machen, aber ich habe mich gefragt, ob das die DNA von Nike ist, in dem Fall.
Ja, spannend. Cool, danke. Alright, ich glaube, dann haben wir noch Paulina, Nummer 10, oder?
Ja. Finale. Gott, das muss jetzt irgendwie jetzt, hört sich dann an, als müsste jetzt der krönende Abschluss kommen. Ich würde es relativ easy halten mit McDonald's tatsächlich. Einfach mit Stephen, heißt er, glaube ich, Stephen Curry.
Ja, mega.
Die USA hat Frankreich die Goldmedaille im Basketball weggeschnappt. Und daraufhin hat McDonald's Frankreich gepostet, we are removing. Und maßgeblich dazu beigetragen hat Stephen Curry, der Spieler Stephen Curry. Und dann hat McDonald's Frankreich gepostet, feeling saucy, we're removing Curry's sauce from the menu for obvious reasons. Und das ist einfach smart. Also einfach gut gemacht. So muss Werbung irgendwie sein. Es passt für mich vorne und hinten. Einfach cool, easy. Ist tatsächlich... Also es ist, weil es so einfach ist, ist es so schön. Brauchen wir gar nicht lange darüber diskutiert. Also ich bin super gespannt auf eure Meinung, aber ich finde es so einfach und deswegen funktioniert es für mich.
Total d'accord. Also wir sind ja sehr konsensual heute. Wir haben ja noch gar nicht gestritten. Müssen wir auch gar nicht. Aber wir, da bin ich auch total bei dir. Es ist einfach, es ist schnell, es ist reaktiv. So wie wir das damals hatten, irgendwie mit dem Veleda-Kästchen hier eingebracht hattet, bei jetzt, der nochmal ein bisschen anders war bei der Euro. Aber das ist irgendwie auch witzig. Und ich finde, das passt wiederum halt auch so zu McDonald's. Ne? Also die Marke McDonald's kann halt schon sowohl funny und irgendwie reden halt über eine Soße im Sortiment so, und aber den Bezug dazu. Und dann kannst du natürlich irgendwie in dem Moment dann irgendwie Steph Curry, der als Superstar dann irgendwie verglichen wird mit, ne, einer solchen Soße. Du wirst dann sicherlich in den USA auch Leute finden, die dann sagen so, ey, wie, also ist das jetzt, also darf man das als Marke und sollte man als Marke, ne, gerade wenn du auch über die Ethnien der Sportler oder so sprichst, aber das war cool und ich glaube, das passt. Und dass es McDonald's Frankreich war, ist dann auch ganz cool, dass eine Marke wie McDonald's, die ja so global orchestriert ist mit all den Ländern, die ihr eigenes Marketing machen, da hat es halt reingepasst nach Frankreich, so dass aus dem Sortiment gestrichen wird, in den USA natürlich nicht und ist dann trotzdem viral gegangen. Ich fand's gut. Ja.
Cool. Steph heißt der, ne? Ich habe Steven gesagt, aber egal. Klar, Steph. Ihr Lieben, das war die Nummer 10. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, das ist jetzt nicht auf unserer 10-Punkte-Liste drauf, das muss aber unbedingt noch drauf? Und dann bleiben wir bei den 10.
Wir können bei den 10 bleiben. Ich hätte nur noch ein, weil wir das letzte Mal noch hatten, also wenn für jeden, der sich so zu diesen Business-Themen rund um Olympia und so interessiert, ich nur noch mal so eine redaktionelle Empfehlung, gar kein Highlight, aber es gibt so einen Journalisten und Blogger und also Multimedia-Man, Joe Pompliano heißt der. Der hat jetzt gerade wieder, also hat ganz viele kurze 5- bis 7-minütige Podcasts gemacht zu den Spielen, immer so ökonomische Insights geteilt rund um die Spiele. Das war für mich nochmal total interessant, noch ein bisschen mehr über Olympia zu erfahren. Und er hat unter anderem jetzt zuletzt dann nochmal darüber geschrieben oder darüber gesprochen, in aller Kürze, er spricht auch brutal schnell, ohne Fast-Forward-Button, dass er, warum es für Host-Cities so schwierig ist, sich für Olympische Spiele überhaupt zu bewerben, wo ja Deutschland sich auch beschäftigt, damit für 2040 im Trend zu gehen. Und wieso das jetzt so viele Single-Bits gab und warum Paris eigentlich auch gar keinen Konkurrenten hatte, so richtig für die Spiele 24 und finde ich nochmal als Educational Content extrem empfehlenswert. Könnt ihr mit in die Notes packen. Und und dann freut mich, dass wir uns Gedanken machen, bei welchem nächsten Sportevent es den Grund gibt. Das ist ja so ein bisschen, jetzt haben wir ein bisschen Pause, aber um dieses Top-10-Format weiterzumachen.
Perfekt, ne? Ja.
Ich habe das Gefühl, das ruft nach einer Serie,
Leute. Ja, jeden Montag nach der Bundesliga.
Ich glaube, das will keiner von uns hören, aber ja, und auch eure Follower nicht. Aber nee, wir werden sehen, was passiert. Ja.
Da kommt bestimmt was. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
Hey, das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Fand, es waren richtig coole Themen dabei, coole Cases dabei, einfach ein schöner Blumenstrauß.
Ja, total.
Robert, tausend Dank für deine Zeit, wie immer, dass du hier mit uns plapperst.
Danke euch vor allem und gute Besserung an euch beide, dass ihr überhaupt heute so im Startblock standet. So wissen, dass ihr beide nicht zu 100% fit seid, ist cool. Und ich drücke euch die Daumen und freue mich auf diese Folge und auf eure nächsten und eure nächsten Gäste. Und ja, hat Spaß gemacht.
Wenn Noah Lyles das 200-Meter-Rennen mit Corona rennen kann, dann können Pascal und Paulina auch einen Podcast machen. Also, aber ja.
Läuft.
Das stimmt.
Okay. Robert, danke. Dann. Grüße nach Hamburg.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Das war's schon wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn wir die Olympia-Assets oder den Olympia-Content oder das Olympia-Ad vergessen haben sollten zu thematisieren, dann schickt uns das gerne.
Ja.
Oder noch besser, ganz ehrlich, postet es doch auf Instagram oder postet es auf LinkedIn. Und dann markiert uns und wir können da weiter diskutieren. Das würde mich freuen. Dann können wir ein bisschen die Social Media Community erweitern. Und ja, danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Tschüss.